Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rilsing. Ich bin back, Baby. Mir geht es wieder besser. Ich habe meine Karnevalskrankheit überstanden. Letzte Woche Montag habe ich ja noch eine Folge sehr krank aufgenommen. Ich musste die letzten Tage auch kürzer treten, aber pünktlich zum zweiten Bundesliga-Spieltag war ich dann wieder fit, war wieder bereit und habe mir für euch viele Spiele angeschaut. Außer am Sonntag, da war ich tatsächlich verhindert. Beziehungsweise ich war auch im Namen des Fußballs unterwegs, aber nicht für die zweite Liga, sondern habe mir hier in Köln das Highlight-Spiel der Köln-Frauen gegen den FC Bayern München angeschaut. Über 35.000 Zuschauer, richtig gutes Wetter, gutes Essen, gute Getränke und ein gutes Spiel, zumindest aus Münchener Sicht. Die Bayern haben gezeigt, warum sie ein absolutes Spitzenteam sind. Und so musste ich dann die Zusammenfassung der Spiele nachschauen, aber ja, in dieser Folge soll es auch weniger um einzelne Partien gehen, sondern eher so um den gesamten Eindruck des Spieltags in dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Und was natürlich besonders aufgefallen ist, ist, dass im Abstiegskampf kaum gepunktet wurde, trotz ansprechender Leistung. Also ich muss sagen, sowohl Regensburg, die sich 0-0 gegen SC Paderborn erkämpft haben, als auch Münster, die nur knapp gegen den 1. FC Nürnberg verloren haben, und auch die Ulmer, die ja gegen meine Kölner sich auch nur denkbar knapp kurz vor Schluss mit 1-0 geschlagen geben mussten. Also diese Teams haben schon bewiesen, ja, sie können mithalten. Und das zeigt auch einfach diese zweite Liga, da darfst du niemals aufstecken. Du hast eigentlich keinen richtig Gegner, der so maximal unterlegen ist. Selbst Jan Ringsburg hat sich ja im Laufe dieser Saison zumindest so weit stabilisiert, sich so weit in die Liga reingekämpft, als dass sie dann auch mal punkten können, trotz eines in Summe unterlegenen Kaders. Und ja, oben hast du natürlich dann auch wieder einen richtig engen Kampf. Also seit Wochen ist es ja so, du bist oben dabei an einem Spieltag, dann verlierst du, dann bist du schon wieder auf Platz 5, 6 und niemand anderes rückt nach oben. Also du kannst tatsächlich mit einer Siegesserie von 2-3 Spielen ganz oben anklopfen. Andersrum kannst du dann auch mal relativ schnell wieder aus diesen begehrten oberen Plätzen, die ja das Ticket zur ersten Fußball-Bundesliga bedeuten würden, rausrutschen. Also ihr merkt schon, so schwierig. Es ist schwierig in dieser Liga etwas zu prognostizieren. Deswegen also die Tipps, die ich abgebe, sind, wie ihr merkt schon, nicht so gut. Und ich würde mich selbst als Fußballexperten bezeichnen. Also das zeigt einfach, wie unberechenbar diese Liga einfach ist. Und man merkt auch, ja, so dieses spielerische Niveau steigert sich auch. Also ich habe mir das Spiel Kaiserslautern gegen die SV Elversberg am Freitag angeschaut. Belzenberg natürlich gute Stimmung, Flutlichtspiel, ganz klar. Auch so ein kleines, ja, Rivalitätsduell, also Rheinland-Pfalz gegen Saarland. Beide ja ganz oben mit dabei, mischen ja ganz groß mit bei den Aufstiegsplätzen. Und ich habe natürlich gedacht, so das Spiel der Lauterer, also dieses offensive Spiel, frühe Pressen, dieses auch Offensivspielen, eine hohe Innenverteidigung, also die Nähe Mittellinie steht, das könnte den konterstarken Elversbergern gut ins Konzept passen, dass sie vielleicht sich auch erstmal so ein bisschen zurückziehen, erstmal den Gegner kommen lassen wollen und dann nach Fehlern schnell kontern. Aber in der Anfangsphase, muss ich sagen, hat auch die SV Elversberg gut mitgespielt. Man hat dieses Selbstbewusstsein der letzten Wochen gemerkt und so Spieler wie Shahin, Damar, Aslani, die haben natürlich auch schon so ein technisches Niveau. Und da muss ich dann auch mal den Trainer Horst Steffen wieder loben, der einfach diese Spieler im Laufe der Saison super weiterentwickelt hat. Also viele haben sie ja als Abstiegskandidaten gesehen, aber sie haben mittlerweile aus ihrem Außenseiterfußball, der sehr erfolgreich war, aber auch mittlerweile ein gutes Offensivkonzept mit Ball. Nicht nur gegen Ball, sondern auch mit Ball. Spielen sie sehr gut, zeigen immer wieder auch ihre spielerische Qualität und natürlich haben sie ihre defensive Stabilität beibehalten. Ab und zu merkt man natürlich schon, so dass so ein bisschen so diese Qualität fehlt, so dieser leichte Killerinstinkt in bestimmten Momenten, warum es dann halt, darum reicht es halt nicht für ganz, ganz oben, sondern man ist im Verfolgerfeld, aber man muss die SV Elversberg bis zum Ende im Auge behalten. Sie werden bis zum Ende gefährlich sein und vielleicht sind sie am letzten Spieltag ja plötzlich so die Mannschaft, die plötzlich dann aus dem Nichts wieder auf den direkten Aufstiegsplatz springt. Und ja, zum ersten FC Kaiserslautern muss ich einfach nicht viel sagen. Also die Transfers, die man jetzt getätigt hat, auch im Winter wieder. Du hast einen Breithaupt geliehen von Augsburg, Bauer auch von Augsburg geliehen. Im Sommer hast du dir dann halt auch noch einen Lukas Jirch geholt, einen Kleinhansel von Osnabrück, vorne mit Hache Anschlick. Also da wächst sowas zusammen. Man war in den letzten Jahren ja eher im Abstiegskampf zweite Liga, oberen Drittel, dritte Liga angesiedelt und mittlerweile ist man Top-Team in dieser zweiten Liga. Also ich hätte nicht gedacht, dass Trainer Mox Anfang es schafft, diese Mannschaft so zu packen, so zu greifen, dass sie einfach dann auch seine Ideen so schnell umsetzen können und das macht einfach Spaß, ihnen zuzuschauen. Also du siehst auch die Freude in den Augen der Spielern, die haben einfach richtig Lust und das kommt dir natürlich auch gelegen, weil du hast natürlich lieber, du spielst natürlich lieber offensiv, hast natürlich mehr den Ball, musst dadurch vielleicht auch weniger hinterherlaufen. Das ist natürlich dann auch für die Kondition immer wichtig, weshalb man ja auch bis zum Ende immer ein hohes Tempo gehen kann. Und natürlich hast du dann mit einem Ragnar Ache einen, wenn nicht sogar mit den besten Zweitligastürmer in den Reihen, wenn er nicht so oft verletzt wäre, wird er natürlich auch nicht bei Lautern in Liga 2 spielen, der natürlich auch wieder eiskalt vor der Hütte war in diesem Spiel. Aber da muss man auch sagen, ja, Elversberg, die haben neben Fesnik Aslani jetzt auch einen zweiten Goalgetter mit Mohamed Damar in der Vorwoche gegen Hertha BSC Berlin ja schon mit einem schönen Lupfer getroffen. Jetzt auch wieder einen Ball ins Nest gelegt. Also da muss ich schon sagen, auch das ist ein super Junge und macht einfach unglaublich viel Spaß. Also ich kann jedem nur empfehlen, geht mal auf den Betzenberg, geile Stimmung, guter Fußball und auch die SV Elversberg verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit. Schaut euch mal so ein Einzelspiel von Elversberg an, vor allen Dingen gegen so ein absolutes Top-Team der Liga, die auch den Ball haben wollen. Das macht Spaß. Das Einzige, was halt wirklich fehlt, ist dann halt nochmal gegen kleinere Teams wie Münster, Ulm, Regensburg, die natürlich den Ball in Elversberg überlassen, wenn sie dann das Spiel machen müssen, wie sie da dann auch wirklich permanent spielerische Lösungen entwickeln können. Aber so zwischenzeitlich können sie es gut. Und in diesem Spiel haben sie es ja auch über weitere Strecken bewiesen. Also man merkt da schon diese gewisse Entwicklung und auch die XG-Goals. Ihr wisst ja, ich liebe die Expected Goals, also die erwarteten Tore laut Wahrscheinlichkeit 1,7 für Elversberg zu 1,11. Also man hat auch schon sich das Tor, beziehungsweise die Tore in den vergangenen Spielen verdient und ich bin einfach mittlerweile auch ein kleiner SV Elversberg Fan, muss man sagen. Und ja, wenn man schon bei Fan ist, ihr wisst ja, ich bin zurück im Daniel Scherning Fanclub. Also, er hat es wieder geschafft. Eintracht Braunschweig ist wieder ein ernstzunehmender Konkurrent im Abstiegskampf. Haben jetzt in den letzten Wochen gute Ergebnisse erzielt und im Derby, im Niedersachsen-Derby, bei Hannover 96 auch wieder eine sehr starke Leistung gezeigt. Es liegt natürlich vor allen Dingen an den Winterverpflichtungen, wie einen Bas im zentralen Mittelfeld, wie einen Ron-Torm Hoffmann im Tor und wie einen Lino Tempelmann im offensiven Mittelfeld. Dazu hat es natürlich noch einen Chabo, einen Felipe, die eh schon offensive Qualitäten besitzen. Und also ich muss sagen, so Eintracht Braunschweig, die haben wieder diese Energie, diese Aggressivität in der Defensive. Also du merkst einfach, die wollen einfach, die haben richtig Bock, den Ball haben zu wollen. Sie jagen den Gegner, wenn er den Ball hat. Und in der Offensive haben sie natürlich dann auch diese Qualität, die sie dann auch mal einsetzen können. Man spielt jetzt wieder mehr über die Flügel. In der Hinrunde hat man es nicht so oft gemacht. Und auch dieses Flügelspiel ist wichtig, weil in der Box hast du da mit dem Ryan Philippe auch einer, das ist so ein richtiger Wusler, der wartet nur darauf, der ist die ganze Zeit immer so ein bisschen im Schatten. Und dann, wenn der Ball in den 16er kommt, in den gefährlichen Raum, dann ist er plötzlich im Spotlight und macht dir auch die Tore. Und Hannover 96, muss ich sagen, so war eher ein schläfriger Auftritt. Also da hat mir so ein bisschen diese Energie gefehlt. Also man war spielerisch auch feldüberlegen, klar, ganz klar, muss man auch sagen. Aber für mich hat so dieser letzte Punch gefehlt. Man hatte gute Abschlüsse, klar, aber ne, also da muss eigentlich von einem Aufstiegskandidaten mehr kommen. Da fehlt mir dann nochmal so diese nächste Entwicklung. Also der Trainerwechsel von Leitl zu Breitenreiter hat sich jetzt in dieser kurzen Zeit, wo er im Amt ist, noch nicht so ausgezahlt. Weil du kriegst offensiv halt immer noch nicht so die nötigen PS auf die Straße, spielst du immer noch nicht so hundertprozentige Torchancen heraus. Und das natürlich gegen Abschiedskandidaten. Da muss eigentlich sogar mehr kommen. Und ja, hätte Josh Knight sie nicht in der 90 plus dritten Minute gerettet, ausgerechnet ein Innenverteidiger, kein Offensivspieler, hätte man dieses Derby verloren. Und dann wäre natürlich auch wieder richtig Rambazamba in der Hütte gewesen, wie es ja auf den Rängen war. Da muss man natürlich auch wieder sagen, ne, die Ausschreitung, die mehrmaligen Unterbrechungen aufgrund der Fans, ja, da bin ich natürlich kein Fan von. Rivalität ist immer gut, ist schön, ne, vor allen Dingen, wenn man sich dann so ein bisschen duelliert, aber ja, wenn es dann wirklich auch so richtig um harte Pyrotechnik geht und man dann auch wirklich Angst haben muss, wenn man als Familienvater, als Familie ins Stadion geht mit seinen Kindern und dann Angst haben muss, dass da irgendwas passieren könnte, dann muss ich sagen, bin ich natürlich kein Fan von. Nichtsdestotrotz, gutes Spiel, hat vor allen Dingen natürlich von der Spannung, von der Intensität, von diesem Derby-Charakter gelebt, aber trotzdem hat es schon Spaß gemacht, sich dann in der Zusammenfassung anzuschauen. Was nicht so viel Spaß gemacht hat, sich anzuschauen, als neutraler Sicht, war Hertha BSC Berlin gegen FC Schalke 04, meine zwei Krisenclubs in dieser Liga, die ich ja genau beobachte. Schalke gewinnt am Ende 2-1 bei der Hertha, die dadurch natürlich noch mehr in den Abstiegskampf geraten, aber die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, ja, da würde ich mal lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen, denn Schalke war nicht die bessere Mannschaft, haben viel Glück gehabt, dass Hertha BSC Berlin ihnen so viele Geschenke bereitet hat, vorne wie hinten, Kalasch und Karaman per Elfmeter machen dann die Tore. Für Hertha trifft Fabi Riese. Aber das ist dann nicht so wichtig, denn was die Herthaner an Chancen verballert haben, unglaublich. Also sie haben sich super viele Chancen herausgespielt, systematisch dafür einmal der eingewechselte Stürmer Wollschläger muss am zweiten Pfosten nur noch einschieben ins leere Tor, rutscht vorbei. Dann hast du einen Seeförk, der eine Riesenchance hatte. Winkler, der alleine auf Karius zuläuft. Karius natürlich wieder eine überragende Partie abgeliefert hat. Aber unglaublich viele Chancen gehabt. Natürlich auch wieder Fabi Riese, der unglaublich gepeitscht hat. Und Schalke 04, also ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Hatten vorne selbst auch gar nicht mal so viele Impulse. Also es war ein unterirdisches Spiel von Schalke 04, muss man eigentlich sagen. Also da ging gar nicht viel zusammen. Das Einzige, was sie dann halt geschafft haben, ist, dass sie dann die Chancen, die sie bekommen haben, eiskalt genutzt haben. Auch begünstigt durch Herthaner Fehler. Also die Herthaner Defensive auch wieder sehr, sehr schwach. Stefan Leitl ist ja eigentlich so ein Trainer, der die Defensive schnell stabilisieren kann, aber bei Hertha scheint es noch nicht so geklappt zu haben und du hast dann auch diese Verunsicherheit gespürt, systematisch dafür, dann vielleicht auch der Rückpass auf Tjaak Ernst, der ihn dann aufgenommen hat. Dadurch gab es dann am Fünfer einen indirekten Freistoß, den Seevolk dann mit seinen Kronjuwelen zwar gut verteidigen kann, aber trotzdem, das sind so Szenen, das zeigt einfach diese Verunsicherheit in dieser Herthaner Mannschaft und so langsam mache ich mir auch wirklich Sorgen. Denn Hertha BSC Berlin haben in den letzten Wochen nicht punkten können. Die Konkurrenz macht es sehr gut, das muss man auch sagen. Also spielen es sehr, sehr gut aus und mittlerweile sind es auch nur noch 3 Punkte auf den Abstiegsrelegationsplatz. Und da muss man sagen, das kann noch mal kribbelig werden. Also die Herthaner müssen schleunigst die Punkte einfahren. Und ich bin einfach maßlos enttäuscht. Also ich habe sie ja vor der Saison als Zweitligameister getippt. Ich habe gesagt, sie steigen als erstes auf, weil gute Transfers, Cousins, du hast deine Leistungsträger außer Tabakovic halten können, hast ein gutes Gerüst schon aufgebaut, sich klug verstärkt, auch in der Breite vor allem den Qualität dazu gewonnen. Aber sie bringt es ja gar nicht auf den Platz. Also wirklich, ich weiß nicht, ist es eine Einstellungssache? Weil Qualitätsfrage kann es ja eigentlich nicht sein. Also die fußballerische Qualität, das Talent ist bei den Jungs ja da. Aber also ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, dass Hertha BSC Berlin so unterperformt. Und ich glaube, sie brauchen nur einfach jetzt einen Psychologen, der so ein bisschen den Köpfe frei macht, dass dann so Sachen wie vergebene Chancen schneller abgehakt werden, dass man nicht so lange damit hadert, dass man solche Leichtsinnsfehler dann vielleicht auch mal abstellt, weil man nicht mit dieser Angst ins Spiel geht. Weil du gehst natürlich auch mit dieser Angst ins Spiel rein, also wenn wir wieder verlieren, gibt es wieder auf den Deckel von den Fans, von den Medien, wir rutschen weiter ab und Abschiedskampf ist natürlich eine harte Sache. Du musst, also gerade im Kopf, musst du das schon verarbeiten können. Und das ist natürlich gerade für so eine junge Mannschaft, wie sie Hertha BSC Berlin hat, auch sehr schwierig. Deswegen, also ein Psychologe wäre gut und natürlich ein Trainer, der dann auch die Jungs motivieren kann, packen kann, aber ihnen auch diese nötige Sicherheit gibt. So ein bisschen Wärme, aber auch eine gewisse Härte mit reinbringt. Also Zuckerbrot und Peitsche, wie man ja so schön redensartlich sagt. Wäre super für Hertha BSC Berlin, aber ich mache mir, also ich muss sagen, Hertha BSC Berlin ist ein Sorgenkind, die müssen jetzt ganz, ganz schnell die nötigen Punkte einfahren. Wer die nötigen Punkte einfährt, ist die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die haben nämlich gegen den 1. FC Magdeburg erneut ja, punkten können, haben sich jetzt langsam so ein kleines Polster auch erarbeitet, mussten ja auf Stammtorhüter Neul verzichten, haben dafür Lennart Grill in die Kiste gebracht und dieses 3-4-3-System von Jan Siewert scheint immer weiter zu greifen. Man hat mittlerweile eine eingespielte Defensive mit Losli, Quaschi und Itter, die Flügel mit Asta, Gieselmann stark besetzt, haben einen guten Offensivdrang, defensiv sind sie auch gut dabei und klar, Futgol, Gotha, immer wieder absolute Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga. Wenn du dann natürlich noch so jemanden wie Srebeni oder Mause bringen kannst von der Bank, das zeigt schon die Qualität. Und so langsam scheint es zumindest so zu passen, als wenn die Fürther den Klassenerhalt schaffen können. Ja, und beim 1. FC Magdeburg, die waren ja lange mit, oder sind ja immer noch die beste Auswärtsmannschaft, aber seitdem man den Heimflug besiegt hat gegen Köln, hat man erst verloren auswärts in dieser zweiten Liga und jetzt nur ein Unentschieden. Also nicht, dass jetzt sich das Momentum umdreht und man nur noch die Heimspiele gewinnt und auswärts nicht mehr dreifach punkten kann. Ja, bei den Magdeburgern muss man sagen, da hat so ein bisschen diese offensive Überzeugung gefehlt in den Aktionen. So dieser letzte Punch. Das haben die Fürther einfach clever verteidigt und haben dann ihre gute Chance nutzen können, waren dann einmal kurz nach dem Treffer unaufmerksam. Das hat Barış Artık dann für die Magdeburger ausnutzen können. Aber insgesamt muss man sagen, Fürth defensiv gut gestanden, offensiv immer wieder gute Nadelstiche setzen können. Und da muss ich sagen, ja, Jan Siewert, zumindest in diesem Spiel oder in den letzten zwei Spielen, gute Leistung. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So, und dann haben wir natürlich noch so ein Spiel, was wir schnell abfrühstücken können. Regensburg gegen Paderborn. 0-0 habe ich ja bereits am Anfang erwähnt. Paderborn viele Chancen. Regensburg hat es gut verteidigt, ab und zu mal Nadelstiche setzen können. Aber für Regensburg vielleicht zu wenig dieser eine Punkt. Also man braucht so langsam Siege. Paderborn natürlich auch zu wenig im Aufstiegskampf, nur einen Punkt beim Tabellenletzten zu holen. Ich glaube aber, dass sie in den nächsten Wochen noch ihre Siege einfahren werden. Und Siege einfahren macht auch der 1. FC Nürnberg. Also man hat sich jetzt gerade in diesem Jahr 2025 doch nochmal deutlich gesteigert. Hat gegen Münster 1-0 gewinnen können, das muss man sagen, ja. Tsimas bereitet den Treffer vom eingewechselten Lukas Schleimer vor in der 82. Minute. Das war das Gute. Aber man muss sagen, Preußen Münster war zu Hause deutlich besser. Sie waren defensiv deutlich griffiger, hatten eine höhere Laufbereitschaft, hatten also auch mehr Bock, haben mehr Energie in das Spiel reingebracht. Vorne mit Friedhansson eine riesen Latte gehabt, also ein Riesenstürmer, der auch eine gute Kopfballchance hatte, die Reichert gut pariert hat, mit Lorenz Pick immer mal wieder ordentlich Speed über die Außen bringen können. Und das trotz des Ausfalls von Joshua Mees, dem Topscorer der Preußen, haben offensiv viele gute Impulse setzen können. Und man hat die Unzufriedenheit von Miroslav Klose auf der Bank eindeutig gesehen. Also er hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass er eigentlich nach 10 Minuten Stefanos Tsimas, den Topstürmer, auswechseln wollte, weil der war so lustlos, hat nichts zustande gebracht, ist nur umhergetrabt, also hat auch gar nicht richtig mitgeholfen beim Pressing. Und gerade beim Pressing ist es ja wichtig, dass die gesamte Mannschaft da zusammenarbeitet, weil sonst bringt es nicht viel. Und dann stehen zu große Lücken und so war es halt noch in dem Spiel. Und der 1. FC Nürnberg hat es dann ja am Ende durch die individuelle Klasse geschafft. Einen dreckigen Sieg braucht man im Aufstiegskampf ja auch. Aber nichtsdestotrotz muss natürlich in den kommenden Wochen ja eine Leistungssteigerung kommen. Vor allen Dingen auch diese Bereitschaft zu ackern. Weil in dieser zweiten Liga bekommst du nichts geschenkt, du musst dir auch alles erarbeiten. So, und das muss natürlich dann auch ein junger Spieler wie Stefanos Tsimas, der sich auch entschuldigt hat, der noch ein persönliches Gespräch mit Gustav Klose suchen möchte, getan. Und ich glaube, Preußen Münster, also die werden noch für die ein oder andere Mannschaft sehr unangenehm sein, sind ja unglaublich schwierig zu bespielen, weil sie auch einfach, vor allem im Preußenstadion, mit so viel Leidenschaft und Wille spielen und auch diese individuelle Qualität im Kader haben. Also man hat sich mit vielen erfahrenen Zweitligaspielern im Sommer verstärkt. Und das zahlt sich jetzt aus, gerade in so einer Abschiedskampfsituation behalten diese auch die Ruhe und wissen natürlich ganz genau, was jetzt zu tun ist. Deswegen, ich glaube, Preußen Münster wird eines der Überraschungen werden und sie werden den Klassenerhalt schaffen. Also das hoffe ich natürlich, weil Preußen Münster, das war einer der ersten Stadien, die ich damals besucht habe als junger Bub. Deswegen habe ich da schon eine ganz besondere Beziehung zu diesem Verein. Und eine ganz besondere Beziehung zum Verein habe ich jetzt vielleicht nicht mit dem HSV, aber was die am Samstagabend im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf abgerissen haben, unglaublich. Also verdient mit 4-1 gewonnen, gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Tabellenführung verteidigt und das im März, im Frühling, wo ja sonst immer gerne mal federn lassen und mit einer unglaublichen Souveränität ins Spiel reingegangen, direkt gezeigt, wir sind Chef im Ring. Direkt auch diese Präsenz gezeigt, vorne früh draufgegangen, früh die Fortuna gepresst, frühe Ballgewinne erzeugt, die Fortuna nicht ins Spiel kommen lassen, immer wieder angetrieben über die Flügel, Saiti, Dompe, Angriffe initiiert. Und wenn du natürlich dann in der Mitte so einen richtig guten Strafraumstürmer hast, den du bedienen kannst, der Selbstbewusstsein hat, der Maskenmann Davy Selke, der dann wieder erneut treffen konnte, dann hast du natürlich auch noch super offensive Ausverteidiger mit Bickel, Bronsis und Miro Muheim, die immer wieder antreiben. Also du hattest vor allen Dingen in der letzten Kette, in der also gegen die Fortuna-Defensive halt so immer wieder Überzahl. Meistens, weil dann halt wirklich auch Ludovic Reis immer wieder in den 16er reingegangen ist. Du hattest eine überragende Boxbesetzung, hattest viele Aktionen, konntest auch aus dem Rückraum immer wieder gut was initiieren. Und mit Hatzikadunic und El Fadli und Meffert dazu hattest du drei, die dann immer wieder abgeräumt haben, die dann, wenn da mal offensive Impulse von der Fortuna kamen, alle schön wegverteidigt haben. Und also es war ein unglaublicher Auftritt, ein unglaubliches Selbstbewusstsein auch einfach. Auch die Bank mit einem Otto Stange, ein eigenes Talent, was du reinbringen konntest. Mit einem Königsdörfer, Baldé, Richter, Hefti, die dann alle nochmal frisch im Pol setzen konnten, also auch in der Breite. Du kannst dann, du weißt, als Startspieler, ich kann mich voll verausgaben, denn wenn ich jemanden ausgewechselt, da kommt ein neuer Spieler, der auch 100% geben kann. Also du spürst einfach, die Jungs können alle 100% geben, können ihr ganzes Herz auf den Platz lassen, volle Leidenschaft, alles raushauen. Und also das war für mich ein meisterhafter Auftritt. Und es würde mich ganz stark wundern, wenn sie den Ausstieg jetzt nicht schaffen, weil sie wirken auch so reif, so gefestigt und sind so das Team der zweiten Liga, was zum einen ergebnistechnisch überzeugt, spielerisch überzeugt und auch von der Reife überzeugt. Also für mich sind sie momentan diese Übermannschaft und Fortuna Düsseldorf, die sind so ein Team, die sind im Verfolgerfeld, im Deckungsschatten. Gerade gegen kleinere Teams gewinnen sie oft, aber dann in den großen Spielen fehlt dann doch dieser Punch. Und ich glaube, ja, man kann jetzt schon für die kommende Zweitligasaison planen, denke ich mal, was auch ein Vorteil sein kann, weil du dann mehr Zeit hast zum Planen, frühere Gespräche führen kannst, um in der kommenden Saison dann den aufstiegsfähigen Kader wieder auf den Rasen zu erbringen.
Domes Darmstadt Talk. Meine Meinung zu dem Spiel SV Darmstadt 98 gegen Karlsruhe SC ist folgende. Das Spiel war für beide Mannschaften ein nicht gerade unwichtiges Spiel, obwohl man natürlich sagen muss, in der zweiten Liga sind alle Spiele wichtig, gerade bei der zweiten Liga. Aber für Karlsruhe ging es darum, wenigstens noch ansatzweise vielleicht in den Aufstiegskampf mitzuspielen mit einem Sieg. Und für Darmstadt würde ein Sieg bedeuten, dass man sich erstmal gut Luft schaffen würde im Abstiegskampf, also im Kampf um den Klassenerhalt. Und ja, das Spiel ging auch von den Rängen gut los. Beide Fanlager haben mit einer schönen Choreo oder schönen Gesten ihre Mannschaft unterstützt. Darmstadt mit einer großen blau-weißen Linienaufschrift und Karlsruhe auch mit blau-weißen Bändern, die ihre Mannschaft nochmal stark pushen sollten. Gerade weil Karlsruhe ja aus den letzten beiden Spielen zwei Siege einfahren konnte, ist Karlsruhe mit einer breiten Brust nach Darmstadt gereist. Darmstadt ist ja in die Rückrunde nicht so gut gestartet und das Hinspiel endete ja für beide auch 3-3. Also man konnte sich auf jeden Fall auf einige Tore bereit machen und es ging auch schon gut los. Also beide Mannschaften mit einem offenen Visier, kein großes Abtasten, gleich den Weg nach vorne gesucht. Und ja, bei beiden hieß es dann auch erstmal die ersten Torgelegenheiten zu nutzen. Und die erste gefährliche Torgelegenheit hatte der Karlsruher SC nach einer Ecke, ja, wo man schon sagen muss, dass Schuhen da wirklich glänzend pariert mit, ja, wie soll ich sagen, mit seinem besten Stück tatsächlich. Der Ball prallt dann natürlich davon ab, ja, komisch klingt aber so. Und dann am Ende muss man wirklich vom Glück reden aus Darmstädter Sicht, dass es nur ein Innenverteidiger war, der an den Ball gekommen ist und kein gelernter Stürmer, weil sonst ja, wäre das Ding wahrscheinlich ins Tor gegangen. Frei vor dem Tor kommt nämlich der Innenverteidiger Franke zum Schuss aus ja gut 4 Metern, aber schießt nicht ins leere Tor, sondern über das leere Tor. Da hatte Darmstadt natürlich richtig Glück, aber das war ein Hallo-Wach-Moment für die Männer von Kohfeldt, denn seitdem hat fast nur noch Darmstadt gespielt. Und die nächste Gelegenheit, fast im Umkehrschluss für Darmstadt, dann das 1:0. Denn ja, der Karlsruhe hat die Chance nicht genutzt, Darmstadt nutzt sie. Ja, und wer soll es sonst anders sein als Isaac Liedberg, der jetzt nach der jetzt schon sein 12. Saisontor feiern konnte. Also man muss sich nur mal überlegen, was gewesen wäre, wenn der Mann nicht verletzt gewesen wäre, wie viele Saisontore der sonst schon vielleicht gehabt hätte, weil 12 Saisontore ist schon nicht gerade ohne. Ja, und spätestens nach dem 1:0 war es dann vorbei. Also danach hat wirklich nur noch Darmstadt gespielt. Und dann kam auch das 2:0 hinterher. Allerdings halt auch erst in der 73. Minute. Also bis dahin war es immer noch, man muss es so sagen, ein offenes Spiel. Eine gefährliche Aktion von Karlsruhe. Und das Spiel hätte hier nochmal kippen können, wie davor die Woche in Magdeburg. Aber Darmstadt hat das sehr gut geregelt, gerade in Persona von der neu formierten Dreierkette mit Vukotić, Papela als Innenverteidiger und der Rückkehrer, der Kapitän Clemens Riehl. Da hat man auf jeden Fall wieder eine Stabilität gemerkt. Ja, und dann in der 73. Minute durch Kilian Korridor eine schöne Einzelaktion, tanzt zwei Karlsruher aus und verwandelt dann mustergültig unten links in die Ecke. Und spätestens danach war dann vorbei. Darmstadt hat dann noch das 3:0 in Persona von eben dem neuen Innenverteidiger Papela vorgelegt. Auf einer schönen Vorlage von Korridor, der den Überblick behält. Er hätte selbst abschließen können, aber sieht den heranrauschenden Papela und Papela damit mit seinem ersten Saisontor. Also das nenne ich mein gelungenes Debüt. Erste Nominierung als Innenverteidiger und dann auch noch das erste Saisontor. Also ich denke mal, das lief ganz gut für Papela. Ja, und schlussendlich muss man aber aus Sicht von Karlsruhe sagen, dass das am Ende ein glückliches Ergebnis ist. Denn es hätte auch, ja, 4:0, wenn ich an so manche Szenen denke von Hornby, hätte es auch 4:0 ausgehen können. 5:0 wäre vielleicht wirklich ein bisschen so hoch gewesen, aber mindestens mal so 4:0. Ja, und damit schafft sich Darmstadt jetzt erstmal gut Luft, haben jetzt 31 Punkte und damit 8 Punkte zum Relegationsplatz und 12 Punkte zum 17., zum direkten Abstiegsplatz. Also es sind auf jeden Fall schon mal gute Punkte. Plus natürlich, die Konkurrenz hat verloren, was auch nochmal gut für Darmstadt ist. Braunschweig ja nur mit dem Unentschieden in Hannover noch. Und Münster sehr unglücklich gegen Nürnberg noch verloren. Ja, deswegen, also bisher läuft es ganz gut. Als nächstes, ja, das Topspiel, will ich was sagen, im Rhein-Energie-Stadion gegen den 1. FC Köln, wo Jan und ich ja auch live dabei sein werden. Also, da könnt ihr euch auf was freuen.
Jans erste FC Köln Review. Ja, und dann sind wir schon beim ersten FC Köln Talk angelangt. Und ja, das Beste an diesem Spiel war einfach das Ergebnis. 1:0 gewonnen, kurzer Schluss. Luca Waldschmidt, 86. Minute nach Vorlage von Jan Thielmann aus dem Rückraum trifft er. So ein bisschen eine Kopie, wie der von seinem Treffer aus dem Hinspiel beim 2:0-Sieg zu Hause gegen die Ulmer. Aber insgesamt muss man aber sagen, es war erneut ein spielerisch mauerschwacher Auftritt. Die Energie hat komplett gefehlt. Du hast natürlich auch, klar, du hast viele Verletzte, du hast einen Downs zwar nicht mit dabei, also der ja auch aufgrund seiner Handverletzung ausgefallen ist. Ein Ivan Rondl soll angeblich einen viralen Infekt gehabt haben, deshalb nur auf der Bank. Lempel noch nicht komplett fit, obwohl er mitgereist ist. Da muss natürlich ein Steffen Tigges spielen und bei aller Liebe, aber Steffen Tigges ist natürlich kein Erst- oder Zweitliga-Stürmer. Da fehlt ihm einfach so das Tempo und das technische Verständnis dafür, weil er auch immer wieder auf die Außen ausgewichen ist. Das ist ja gut, kannst du ja machen, aber ihm fehlt halt so dann die Dynamik eines Downs oder Lempele, um dann halt auch schnell wie am 16er anzukommen, um dort dann auch parat zu sein, wenn dann eine Flanke kommt. Und ja klar, ich meine, sein Kopfballspiel, er ist zwar sehr groß mit über 1,90, aber auch das ist nicht sehr gut. Und dann hast du natürlich einen Heinz, der erkältet ausgefallen ist. Ein Lubicic war nicht hundertprozentig fit. Packerade auch nach dem Rosenmontagsumzug mit leichter Erkrankung. Und so, dann hat Struber auf Viererkette umgestellt, 4-2-3-1. Auf die rechten Seite dann Gazi Bigut als rechter Verteidiger, als rechter Flügelspieler, was Thielmann ja auch gelernt ist, hat dann, wie gesagt, Jan Thielmann gespielt. Über links dann Finkräfer und Kainz. Und Hübers und Schmid dann in der Innenverteidigung. Und du hast aber trotzdem gemerkt, obwohl man ja jetzt einen Mann mehr theoretisch im Mittelfeld hat Ulm dann trotzdem immer mal wieder auch die Spielkontrolle übernommen. Die Kölner richtig kreativlos. Wie gesagt, kaum Tempo, kaum Esprit gehabt über die Flügel. Kainz wieder unterirdisch gewesen. Hat gar nicht mehr so diese Dynamik hier aus seiner Anfangszeit. Technisch ein guter Spieler, klar. Aber so ein bisschen standfußballermäßig gespielt. Waldschmidt hat eigentlich nur einen Impuls setzen können, eine gute Chance gehabt. Und das war halt dann sein Tor. Der Einzige, der mir gut gefallen hat offensiv, war Jan Thielmann, der immer wieder umtriebig auf der rechten Seite Angriffe initiiert hat, natürlich auch mit nach hinten gearbeitet hat, auch immer auf der linken Seite zu finden war, zusammen mit Kainz, dann so eine gewisse Überzahl auf der rechten Verteidigerseite der Ulmer erzeugen wollte, also gegen die rechte Abwehrseite der Ulmer. Und nichtsdestotrotz, also insgesamt, das war viel zu wenig. Joel Schmid hat sich als Innenverteidiger nochmal in viele Sachen reingeschmissen, hat viel noch verändern können. Torhüter Marvin Schwäbe mit einigen guten Rettungsaktionen gegen auch teilweise offensiv ganz gefällige Ulmer, vor allen Dingen Oliver Batista Meyer, der im Winter von Dynamo Dresden kam, Deutsch-Brasilianer, beim FCK und FC Bayern München ausgebildet worden, mit guten Steckpässen, hat immer mal wieder Röser oder Telalovic dann in der Box finden können, die dann zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Und da muss man einfach sagen, gegen den Tabellen 17 der zweiten Liga musst du als erster FC Köln einfach mehr anbieten offensiv. Also wirklich, seit Wochen spielt man einen richtig schwachen Fußball. Man hat Glück, dass man die Ergebnisse irgendwie einfährt, sich irgendwie dann noch zu einem 1-0 schummelt. Aber auch perspektivisch muss einfach deutlich mehr passieren. Du brauchst wieder mehr Kreativität, mehr Glanzmomente und wie gesagt, im Sommer muss in der Kreativzentrale was passieren. Du musst auf den offensiven Flügeln was machen. Je nachdem natürlich auch, ob du aufsteigst oder nicht, sind da natürlich Lubicic und Meiner weg. Zu Lubicic muss ich auch nochmal sagen, also eingewechselt worden, auch ein ganz schwacher Auftritt, also wirklich kaum Esprit, kaum Wucht. Also für mich auch einfach in einer absoluten einer Leistungskrise, Leistungsdelle. Und also er ist ja eigentlich ja einer, der mit Dynamik dann auch mal in den gegnerischen 16er eindringen kann, der auch eine gute Technik hat. Und diese Waffen bringt er einfach gar nicht auf den Platz. Also dieses Skillset bietet er momentan einfach nicht an. Und dann ist es dann halt auch wirklich schwierig, in dieser ausgeglichenen zweiten Liga zu guten Torchancen zu kommen. Und das Lustigste bei Ulm oder von Trainer Thomas Wörle fand ich einfach, dass er mit Aaron Keller und Maurice Krattenmacher noch zwei seiner besten Spieler auf der Bank gelassen hat, weil er erstmal das so ein bisschen aufteilen wollte, so dieses Jobsharing, dass erstmal Batista Meyer und Röser und einen Rösch und Stoll so ein bisschen die Außenbahn beackern und dann die frischen neuen Leute reinkommen, so ein bisschen Jobsharing. Das zeigt für mich auch einfach schon, dass er sieht, ja, dass die Kölner auch verwundbar sind, dass wir dann uns auch einfach dann, ja, diese Arbeitszeit aufteilen können, dass ich dann später noch Frische reinbringen kann, weil ich noch die Chance habe, dieses Spiel zu gewinnen. Das heißt, Köln hat dann noch nicht so viele Tore erzielt, als dass das Spiel dann schon für eine Seite entschieden wäre. Und das zeigt für mich auch einfach schon dieses Standing des ersten FC Köln momentan. Und zur Verteidigung muss ich auch nochmal sagen, Kasey Bilgovic hat ein paar Mal versucht zu flanken. Das sah schon besser aus. Max Finkräfer auf der letzten Seite komplett blass. Also zwar leider von ihm auch kein gutes Spiel, auch Packerada als eingewechselter Spieler kaum Impulse setzen können. Offensiv Ja, also insgesamt ein enttäuschender Auftritt. Der erste FC Köln muss schleunigst auch Kreativität wieder offensiv mehr Impulse setzen können, sich mehr Torchancen herausspielen können, weil momentan wirkt mir das so ein bisschen Larifari. Ja, wir sind ja oben mit dabei. Ja, stimmt ja auch. Der FC ist in der Tabelle ganz oben mit dabei, auf Rang 2. Ist ja auch top. Das Ziel ist ja Aufstieg, egal wie, klar. Aber du musst trotzdem auch so ein bisschen, ich möchte schon ein bisschen spielerischen Ansatz aussehen beim 1. FC Köln. Weil wenn du aufsteigst und dich nicht richtig verstärkst, dann ohne Kreativität in der Bundesliga bist du verloren. So, dann geht's direkt wieder runter. Dann bist du wieder zu einer richtigen Fahrschulmannschaft. Und ich glaube, das möchte auch keiner im Kölner Umfeld haben. Deswegen für mich, das Ergebnis ist das Beste, aber ansonsten ein mega schwacher Auftritt. Dann präsentieren wir euch von Tornetz mal unsere Top 11 des 25. Spieltags, aufgestellt in einem 3-3-2-2-System. Im Tor, wie vergangene Woche, Loris Karius vom FC Schalke 04. Davor in der Dreikette von links nach rechts, Muheim vom Hamburger SV, Wurm von Ringsburg und Josh Knight von Hannover 96. Auf den Schienenspielerpositionen Fabi Riese von Hertha BSC Berlin und Jan Thielmann vom 1. FC Köln. Im zentralen Mittelfeld Lino Tempelmann von Eintracht Braunschweig, Oliver Batista Meyer von der SSV Ulm, Josh Corridor von der SV Darmstadt 98 und die beiden Spitzen sind Isaac Littberg, ebenfalls von der SV Darmstadt 98 und der Hamburger Davy Selke.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist diesen Spieltag für mich Fraser Hornby, der Stürmer vom SV Darmstadt 98. Fraser Hornby blieb beim 3-0 gegen den Karlsruher SC zwar ohne Torbeteiligung, also ohne, dass er ein Tor geschossen hat oder dass er eine Vorlage gegeben hat, aber Fraser Hornby war sowohl offensiv als auch defensiv sehr präsent und agierte in diesem Spiel auch nicht als zentraler Stürmer, sondern eher als hängende Spitze, beziehungsweise sogar mehr als zentraloffensiver Mittelfeldspieler mit Unterstützung mit Isaac Liedberg. Und er war halt so ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Spiel, was offensive Aktionen anging. Fast jedes Mal, wenn Darmstadt offensiv wurde, war er irgendwie beteiligt, sei es mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Und dazu kommt noch, dass er auch bei Standards von Karlsruhe, die in den 16er von Darmstadt gelangten, sei es durch eine Ecke oder einen Freistoß, war auch da Hornby sehr präsent mit seiner Körpergröße von 1,95 und seiner Körpergröße und seinem Gewicht sehr präsent von 1,95. Und zusammen mit Vukotic ist das eine fast unüberwindbare Defensivkraft, die du da hast. Und die beiden agierten auch defensiv sehr gut, also Vukotic und Hornby. Man hätte fast meinen können, dass Hornby fast als gelernter Innenverteidiger da hinten steht, so präsent wie er da war. Also er hat sowohl offensiv als auch defensiv sehr viel ausgeholfen, war sehr viel in Laufbereitschaft, hat auch die ein oder anderen wichtigen Zweikämpfe für Offensivaktionen gewonnen und hat ja auch, man muss so sagen, beim 1-0 für Darmstadt die Möglichkeit geschaffen für die Vorlage. Denn er hat ja den Kopfball, die wahrscheinlich eigentlich eine Verlängerung zu Isaac Liedberg sein sollte, auf Boetius verlängert. Und Boetius, der dann mit der Vorlage zu Liedberg. Also so gesehen kann man ihm eine Vorvorlage gut schreiben. Also auch da hat man wieder seine körperliche Präsenz gesehen. Umringt von zwei Karlsruhern schafft das doch noch, den Kopfball so dahin zu setzen. Also auch da für mich Fraser Hornby, dementsprechend Spieler des Spieltags.
Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche der Kölner Mittelfeldspieler Jan Thielmann. Endlich nicht mehr als rechter Verteidiger oder rechter Schienenspieler angesetzt, sondern auf seiner Paradeposition im rechten offensiven Mittelfeld hat er einfach bewiesen, dass er doch ein sehr großes Talent ist, hat viele Angriffe der Kölner angetrieben, immer wieder beweglich gewesen, hat ja auch das 1:0 vorbereitet, diesmal über die linke Seite, normalerweise ist er ja auf der rechten Seite unterwegs und deshalb für mich einer der wenigen Lichtblicke der Kölner an diesem Spieltag und damit auch mein verdienter Klein-Riesings-Großer der Woche.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht an Dr. Florian Exner, der Schiedsrichter der Partie Hamburger Sportverein gegen Fortuna Düsseldorf. In einem Spiel, wo es für beide nicht weniger ging als den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Hamburg wollte den ersten Tabellenplatz verteidigen und Düsseldorf wollte mit einem Sieg wieder oben rankommen. Ja, schlussendlich ging das Spiel ja bekanntermaßen 4:1 für den HSV aus. Ja, auch für mich ein gerechtfertigtes Ergebnis, in der Höhe auch verdient. Und Dr. Florian Exner hat einen großen Beitrag dazu geleistet, hat auch sehr präsent agiert von Anfang an, denn auch im Volksparkstadion herrschte immer gerade abends eine ganz besondere Atmosphäre von den Fans, gerade wenn es um halt den Bundesliga-Aufstieg geht. Aber auch da konnte Herr Exner sofort agieren und die Gemüter schnell beruhigen. Die erste gelbe Karte gab es ja dann auch für Florian Kastenmeier, den Torwart von Fortuna Düsseldorf, in der 8. Minute. Also auch das sehr außergewöhnlich, dass ein Torwart schon nach 8 Minuten gelb bekommt, meistens ja für Zeitspiel. Da hat ihn die gelbe Karte Kastenmeier bekommen für eine Beschwerde, die vom vermeintlichen 1:0 für den HSV ein Foul vorausging. Und das hatte Dr. Florian Exner halt aber nicht so gesehen und sich dann halt wegen der Beschwerde hat sich Kastenmeier dann gelb eingehandelt. Und insgesamt gab es in diesem Spiel 5 gelbe Karten, eine für den HSV und 4 für Fortuna Düsseldorf. Also auch da eine relativ faire Partie, trotz einiger Unterbrechungen und geführten Zweikämpfe. Natürlich muss man sagen, dass die gelbe Karte für den HSV nicht so schön ist, denn die einzige gelbe Karte in diesem Spieltag ging an Selke, der damit seine 5. gelbe Karte bekommen hat und im nächsten Spiel gesperrt ist. Da wird man dann sehen, wie der HSV den Verlust von Selke komplettiert. Glatzel ist ja schon auf dem Weg der Besserung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Rensport Cheboa Königsdorfer wieder übernehmen wird. Der hat ja, soweit er immer gespielt hat, eigentlich immer gute Leistung gebracht. Deswegen da mal abwarten. Ja, aber auch von Beginn an bis zum Ende hat Dr. Florian Exner die Partie sehr gut im Griff gehabt. Keine einzige Aktion, wo ich sagen würde, dass er da unruhig wurde. Und auch die Tore an sich gehen in Ordnung. Auch wenn es beim 1:0 für Ludovic Reis kurz ein Handgemenge gab, worüber sich, wie eben erwähnt, Kastenmeier beschwert hatte. Aber auch da fand ich, war alles regelkonform. Es hat ein normal geführter Zweikampf für mich, vielleicht ein bisschen intensiver, aber bei so einem Spiel nicht verwunderlich. Deswegen auch für mich richtig, dass Dr. Florian Exner das halt weiterlaufen lassen. Ja, und deswegen geht der helle Pfiff der Woche an Dr. Florian Exner.
So, meine Freunde der Sonne, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Tornetz angekommen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch wie immer sehr, sehr gut gefallen und freut euch schon. Ab Dienstag oder von Dienstag bis Donnerstag gibt es wieder die Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Und ich möchte euch natürlich noch nicht mit einer News nach Hause gehen lassen, bevor ich sie euch gesagt habe, nämlich Anton Donkor, der linke Verteidiger vom FC Schalke 04, soll laut Informationen von Fußballtransfers kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim für 2,5 Millionen Euro stehen. Was sagt ihr dazu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann habe ich natürlich noch wieder, wie immer, zwei Podcast-Tipps für euch. Zum einen natürlich wieder Heiße Luft, der Podcast zu finden bei Spotify und Dreiecken, ein Elfer, der Frauenfußball-Bundesliga-Podcast erscheint am Dienstag, also hört da gerne rein. Es wird auch um das Highlight-Spiel des 1. FC Köln gegen FC Bayern München gehen, also wenn ihr da nicht nur meine Eindrücke hören wollt, sondern dann auch von richtigen Frauenfußball-Experten, dann hört da auch gerne mal rein. In dem Sinne, ich und das gesamte Tornetz-Team wünschen euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder zu einer neuen Podcast-Folge. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan.